Willkommen zum Autoriver 6 Podcast. In der heutigen Sonderfolge wollen wir das Hörspiel Fünf Freunde und das Abenteuer im Hundeschlitten besprechen. Ich fand die Folge insofern interessant, denn wir haben hier das Phänomen Nebenrolle, Hauptrolle und den Wechsel dazwischen. Ivo Möller, der hier den Julian spricht in der dritten Sprechergeneration, hatte früher einmal eine Nebenrolle als Alf. Und dasselbe passiert auch mit Rea Harter, die ja hier eine Nebenrolle spricht, aber in der TKKG-Serie genau dasselbe durchgemacht hat. Sie war nämlich zuerst eine Nebenrolle und wurde dann später die dritte Gabi-Sprecherin, die sie auch noch heute ist. Hallo Heike.
Hallo Marc. Beim Abenteuer im Hundeschlitten handelt es sich um die Folge 83 aus dem Jahr 2009. Wie alle Abenteuer zwischen der Folge 34 und 84 stammt sie aus der Feder von Gabriele Hartmann. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass Gabriele Hartmann sich teilweise auch eine kleine Rolle in die Hörspiele reingeschrieben hat. Hier können wir sie zum Beispiel als Hotelbesitzerin hören. Im Klappentext geht es darum, dass die fünf Freunde mit dem Konzept Hundeschlitten und Hundeschlittenrennen zum ersten Mal in Berührung kommen. Plötzlich werden aber Hunde krank und im Umkreis hat es auch noch einen Juwelenraub gegeben. Die perfekten Zutaten für ein Fünf-Freunde-Abenteuer also. Auf dem Cover sehen wir die fünf Freunde mit einem Hundeschlitten. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil auf diesem Cover genau drei Huskies vor diesem Hundeschlitten angespannt sind. Ich habe mich immer gefragt, ob das nicht ein bisschen wenig ist. Wenn man von Hundeschlitten liest oder hört, hat man doch irgendwie so ein Bild vor Augen, dass da ganz viele Hunde immer in Zweierpaaren vor so einem Schlitten gespannt sind. Das ist wohl auch so, bei den großen Rennen wird mit 12 bis 16 Hunden gefahren. Aber ich habe auch gelesen, dass Hundeschlitten mit 2 bis 4 Hunden bespannt werden können. Es kommt wahrscheinlich immer darauf an, wie weit man fahren will oder wie schwer der Schlitten ist. Und neulich habe ich, Fun Fact, sogar gesehen, dass ein einzelner Hund 2 Leute auf Inlineskates hinter sich hergezogen hat. War zwar ohne Schlitten, aber im Prinzip kann man wohl auch einen einzelnen Hund als Zugtier benutzen. Das Hörspiel dauert 50 Minuten. Die erzählte Zeit ist mal wieder sowas in der Richtung von einer Woche. Die meiste Action spielt sich allerdings an einem einzigen Tag ab.
Das Abenteuer startet kurz vor Weihnachten. Onkel Quentin hat wieder eine Erfindung gemacht, ein besonders umweltfreundliches Streugut, und das will er jetzt testen. Und weil in Schottland gerade besonders viel Schnee ist, würde sich das natürlich anbieten. Also fährt er mit Fanny, den Kindern und seinem Kollegen James, der allerdings keine Sprechrolle hat, nach Schottland. Wir steigen in die Szene ein. Es ist Abend, die Gruppe ist im Hotel schon angekommen und im Moment ist gerade die Abendunterhaltung am Laufen. Es gibt Tanzmusik, die auch genauso beschrieben wird. Ich finde das Wort immer total altmodisch und das hat mich sofort an das Buch Detektiv Kim aus Kopenhagen erinnert, was wir vor kurzem besprochen haben, wo Detektiv Kim ja auch gerne mal in seinem Mansardenzimmer liegt und die Musik, die von den nahegelegenen Hotels rüber tönt, hört. Das scheint wohl damals ein Vergnügen gewesen zu sein, dass man sich einfach irgendwo Musik anhört und dabei sitzt. Es gibt dann auch noch eine Tombola und die Kinder haben sich alle Lose gekauft und N hat den Hauptgewinn. Eine mehrtägige Schlittentour zu zweit, aber das geht natürlich nicht, wenn es 5 Freunde sind und Quentin und Fanny zahlen deshalb den anderen auch eine Tour, sodass die 5 zusammen in den nächsten Tagen dieses Abenteuer in Angriff nehmen können.
Gleich am nächsten Tag fährt Tante Fanny also mit den 5 Freunden ins nahegelegene Schlittenhundezentrum und dort werden sie freundlich empfangen von dem Besitzer Bruce, der auch gleich einen Scherz macht. In der Regel würden die Schlittenhunde schon gestellt und man müsste nicht seinen eigenen mitbringen, womit er sich natürlich auf Timmy bezieht. Wenn er mit den Schlittenhunden verträglich wäre, dürfte er natürlich auf die Schlittenhundetour auch mitkommen. Das muss jetzt natürlich sofort ausgetestet werden. Timmy wird also den Schlittenhunden vorgestellt und besonders mit dem Leithund Balto versteht er sich wohl auf Anhieb ganz gut. Dann lernen wir noch ein bisschen was über Schlittenhunde. Balto ist nämlich ein sibirischer Husky, die eignen sich als Schlittenhunde ganz besonders gut. Außerdem gelten sie als besonders freundlich und damit wären sie zum Beispiel als Wachhunde totale Nieten, weil sie auch jeden Einbrecher nur freundlich begrüßen würden. Die Idee, dass Timmy als Schlittenhund anheuern könnte und sich somit seine Mitfahrt praktisch verdienen könnte, finden die Kinder aber ganz spannend. Sie würden das gerne ausprobieren, obwohl Bruce zu bedenken gibt, dass Schlittenhunde eigentlich jahrelanges Training benötigen, bevor sie so richtig zuverlässig als Zugtier arbeiten können. Aber er findet die Idee auch ganz lustig, es einfach mal auszuprobieren mit dem leichten Trainingsschlitten. Und im Gespann mit Timmys neuem Freund Balto wollen sie jetzt einfach mal eine Testrunde drehen.
Der Erzähler teilt uns mit, dass die fünf Freunde auch noch eine Praktikantin treffen, Eva, die im Schuppen ist und Kufen schleift, aber das erfahren wir im Moment nur passiv. Auch wenn es ungewöhnlich ist, aber George lässt wohl jetzt Timmy draußen und geht mit Anne und Tante Fanny in das Anmeldebüro. Sie müssen ja zuerst mal den Vertrag unterschreiben. Die Mädchen sind ein bisschen enttäuscht, denn sie hatten eigentlich gehofft, dass es quasi sofort losgeht. Aber Katrina, die Frau von Bruce, die auch mitarbeitet, wiegelt ab und meint, wir müssen zuerst mal die Tour hier planen. Wir brauchen Proviant, wahrscheinlich müssen sie auch auf das Wetter achten und genau schauen, wo fahren wir lang. Es würde also noch ein paar Tage dauern. Dann kommen zwei weitere Kunden, die sich irgendwie vordrängeln. Sie sind sehr unfreundlich. Sie wollen sofort fahren, so habe ich den Eindruck, also sofort im Sinne von, wir würden gerne in einer Stunde mit einer Hundeschlittentour losfahren. Sie drängeln da drauf und die beiden fragen auch noch nach einer besonders abgelegenen Route. Katrina meint, wenn sie auch mit ihr zufrieden wären, dann ginge es Montag und nach viel hin und her lässt sie sich breitschlagen, dass man dann auch eine Nachttour macht und nicht noch bis Dienstagvormittag wartet. Und damit sind die beiden zufrieden.
Als die Mädchen aus dem Anmeldegebäude jetzt wieder raus auf den Hof kommen, ist Timmy fertig angeschirrt. Wir erfahren vom Erzähler, dass er einer der beiden hinteren Hunde ist. Daraus habe ich geschlossen, dass vor diesem Trainingsschlitten jetzt mindestens 4 Hunde laufen. Und vielleicht ist das genau das Bild auf dem Cover, dass wir 4 Hunde inklusive Timmy haben, die jetzt einen Hundeschlitten ziehen sollen. Und es sieht so aus, als ob Timmy seinen Spaß hätte, auch wenn er überhaupt keine Ahnung hat, was hier eigentlich mit ihm passiert und was er eigentlich machen soll. Während Bruce jetzt das Gespann mit Timmy auf einer Trainingsrunde fährt, erklärt uns Eva ein bisschen was über Schlittenhunde und die Technik an sich. Sie erklärt uns die Kommandos, dass Gi für rechts steht und Haw für links. Keine Ahnung, aus welcher Sprache das jetzt kommen soll oder ob das einfach nur Laute sind, die die Hunde einfach gut unterscheiden können. Aber irgendwann macht sich dann doch bemerkbar, dass Timmy überhaupt keinen Plan hat, wie so ein Gespann funktioniert. Der Schlitten kippt um. Es ist aber nichts passiert. Das ist der leichte Trainingsschlitten. Im Training kippt der Schlitten gerne mal um. Kein Problem. Jetzt gehen die Profis allerdings noch einen Schritt weiter. Also wir haben einen unerfahrenen Hund, der keine Ahnung hat, worum es geht. Und jetzt darf auch noch Julian den Schlitten übernehmen als Mascha. Das heißt, wir haben jetzt 2 Unbekannte praktisch. Also dass diese Trainingsrunde überhaupt noch unfallfrei über die Bühne geht, halte ich ja für ein Wunder. Aber gut, die Kinder sollen natürlich auch ihren Spaß haben. Julian, wie gesagt, darf als erster sein Glück versuchen. Alle anderen wollen danach natürlich auch. Eva meldet ein paar Bedenken an, ob George überhaupt schwer genug ist, um die Bremse zu bedienen. Und dann wird eine Erklärung geliefert, dass man die Bremse braucht, um den Schlitten zu verlangsamen, weil wenn die Hunde einfach auf Kommando stehen bleiben würden, würde der Schlitten sie natürlich überfahren. Was ich allerdings in der Recherche gelesen habe, ist, dass der Mascha im Prinzip permanent bremst, um nämlich die Zugkraft gleichmäßig zu verteilen oder dafür zu sorgen, dass sämtliche Zugleinen immer unter Spannung bleiben. Das heißt, der Mascha hat wohl schon mehr zu tun, als einfach nur auf dem Schlitten zu stehen und ab und zu mal ein Kommando zu brüllen. Der muss wohl doch auch ein bisschen körperlich arbeiten und dafür sorgen, dass der Schlitten halt irgendwie stabil fährt. Insofern unerfahrener Hund plus unerfahrener Mascha, nun ja. Trotzdem dürfen alle Kinder jetzt hier mal eine Trainingsrunde fahren. Insofern scheint es kein Problem zu sein, wenn sogar Anne dann offensichtlich doch die Bremse bedienen kann. Vielleicht fährt aber Bruce auch mit und hilft ihr da kraftmäßig ein bisschen dabei.
Das Wochenende vergeht im Off. Wir erfahren, dass die Kinder Ausflüge mit Quentin und Fanny macht. Quentin wird am Wochenende dann wohl auch nicht arbeiten. Das heißt, das nächste Mal kommen sie erst am folgenden Montag wieder ins Hundeschlittenzentrum und dann gibt es zuerst mal eine Führung. Danach eine Teepause. Die 5 Freunde hören Radionachrichten und es wird gemeldet, dass es in der nahegelegenen Stadt einen Überfall auf einen Juwelier gegeben hat. Mehr erfährt man aber nicht, dann wird direkt zum Wetter umgeblendet. Sie sehen die beiden unfreundlichen Kunden, die letzte Woche so drauf gedrängt haben, unbedingt ganz schnell, ganz weit irgendwo in die Berge gefahren zu werden. Nur, die Kunden machen etwas ganz Ungewöhnliches. Die gehen nämlich in den Zwinger, wo die Hunde sind. Und da haben sie nun wirklich überhaupt nichts verloren. Die fünf Freunde schleichen nach und sie sehen, wie die Frau einem der Hunde etwas zu essen gibt. Es ist auch noch die Rede davon, der andere muss auch noch etwas kriegen. Und nur die Leithunde. Ist also sehr verdächtig. Die fünf Freunde sprechen die Kunden darauf an. Die reden sich aber damit raus, dass die Frau sagt, ja, ich muss mich ja irgendwo umziehen. Ich kann ja schlecht in Motorradkluft auf eine Hundeschlittenfahrt gehen. Und das mache ich nicht draußen auf dem Vorplatz, wo mich jeder sehen kann. Das glauben die fünf Freunde aber nicht.
Irgendwann fährt Katrina mit diesem komischen Pärchen jetzt los, nachdem sie sich fertig umgezogen haben. Und kurz darauf kommt Eva wieder ins Schlittenhundezentrum. Sie hat neues Futter besorgt. Allerdings erzählt sie, dass das übliche Futter ausverkauft war. Also hat sie ein anderes genommen, aber das ist Premium-Futter, das wurde auch schon in Rennen verwendet. Trotzdem ist Bruce ziemlich angepisst, weil das kann sie doch nicht einfach so entscheiden. Das hätte sie doch mit ihm absprechen müssen. Die Huskies sind also offensichtlich ziemlich empfindlich, was ihr Futter angeht. Dann kommt jetzt auch noch Onkel Quentin vorbei. Er hat in der Nähe Messungen durchgeführt, was auch immer man bei neu erfundenem Streugut messen kann, ob er da irgendwelche Bremsversuche gemacht hat auf gestreutem gegen ungestreutem Abschnitt. Keine Ahnung. Jedenfalls hat er aber auf dem Weg hierher auch noch eine wertvolle Uhr auf der Straße gefunden. Alle gucken sich die an, bestätigen, ja, sieht wertvoll aus, aber gehört niemandem hier, haben wir auch noch nie gesehen. Eigentlich wäre Quentin neugierig gewesen, sich die Schlittenhunde-Fahrkünste der Kinder jetzt anzuschauen. Aber das ist heute nicht mehr drin. Es ist ja schon später Nachmittag. Die Schlittenhunde haben Feierabend. Da kann er höchstens morgen wiederkommen und sich dann angucken, was die Kinder so mittlerweile gelernt haben.
Im Hörspiel sind jetzt die ganzen Vorbereitungen für den Fall rum. Wir blenden nämlich um zum Dienstag. Und an diesem Dienstag geschieht alles, was das Abenteuer zu bieten hat. Als die fünf Freunde Dienstagmorgen wieder im Hundeschlittenzentrum ankommen, stellen sie zu ihrem Schrecken fest, der Tierarzt ist da, die Hunde wurden vergiftet, beziehungsweise die Leithunde, die noch da sind, wurden vergiftet. Der Tierarzt meint, es ist wohl eine Lebensmittelvergiftung. Und jetzt ist großes Raten angesagt, warum das denn? Zuerst ist natürlich das neue Futter unter Verdacht, was Eva gebracht hat, aber das haben auch die anderen Hunde bekommen und nur die Leithunde sind krank. Es wird dann auch spekuliert, ob vielleicht Timmy, immerhin ist es ein fremder Hund, eine Krankheit eingeschleppt hat. Das hätte man besser nicht gesagt. George ist sofort auf 180, total überaggressiv und meint, das würde Timmy doch nie machen. Wobei, eigentlich müsste sie gar nicht aggressiv sein. Sie hat nämlich ein Attest dabei vom Tierarzt, dass ihr Hund gesund ist. Die ganze Aufregung war völlig unnötig, aber wenn es um Timmy geht, lässt natürlich George nichts auf ihn kommen. Schlussendlich weiß man nicht, wo das Ganze herkommt. Der Tierarzt meint nur, er käme morgen nochmal vorbei. Und man hofft, dass die Hundeschlittentour der fünf Freunde, die am Donnerstag, also in 2 Tagen stattfinden soll, jetzt auch wirklich stattfinden kann. Denn ohne Leithund geht das nicht. Und wenn Katrina zurückkommt, deren Hunde müssen zuerst mal ein paar Tage Pause haben.
Die Kinder sind jetzt erstmal geknickt. Ihre Tour droht ins Wasser zu fallen. Und heute wird auch kein Training stattfinden mit den angeschlagenen Leithunden. Im Prinzip könnten sie eigentlich wieder zurück ins Hotel fahren. Aber es stellt sich raus, dass Timmy anscheinend sich um seinen neuen Freund Balto kümmern will. Bruce schlägt vor, dass Timmy als moralische Unterstützung da bleiben soll. Und wenn das so ist, dann bleibt George selbstredend natürlich auch hier. Da hilft es auch nichts, dass Julian sie darauf hinweist, dass heute Abend doch eine tolle Zaubervorstellung im Hotel gegeben wird. Das ist George völlig egal, wo Timmy ist, bleibe auch ich, komme was wolle, sofern Bruce das erlaubt. Nun ja, wir wollen jetzt erstmal den Tag abwarten, ob es dann auch noch eine Übernachtung für George und Timmy im Hundeschlittenzentrum gibt. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Den Tag über dürfen die Kinder jetzt erstmal da bleiben und Timmy, wie gesagt, bei Balto lassen. Da es grundsätzlich auf dem Hof jetzt an diesem Tag nicht so viel zu tun gibt, ziehen sich die Kinder in die Geschirrkammer, die wohl an den Zwinger angrenzt, zurück und trinken erstmal Tee, besprechen, was gerade so vorgefallen ist, warum geht's den Hunden schlecht? Ist vielleicht doch Eva verdächtig? Das ist eine Praktikantin, die gehört nicht wirklich dazu. Im Grunde ist sie ja eine Konkurrentin von Bruce und Katrina, denn sie hat eigene Schlittenhunde und ist in Rennen wohl auch schon gegen Bruce und Katrina angetreten. Andererseits, sie macht hier ein Praktikum. Im Moment ist auch kein Rennen, da besteht eigentlich keine Konkurrenz. Was hätte sie davon, die Hunde zu vergiften? Während die Kinder das so hin und her diskutieren, sehen sie allerdings, dass Eva im Zwinger auftaucht und Balto was zu fressen gibt. Sie stürzen in den Zwinger, stellen Eva zur Rede, was ist das? Hast du die Hunde doch vergiftet? Aber es stellt sich raus, es ist nur das Medikament, das der Tierarzt dagelassen hat, das Eva Balto gerade verabreichen wollte. Und sie ist schon ziemlich sauer, dass sie hier verdächtigt wird und verabschiedet sich schnippisch mit den Worten: Entschuldigt mich, ich habe schließlich noch 20 andere Hunde zu vergiften.
Rhea Harder spricht das hier echt gut. Sie ist am Anfang sehr freundlich, danach ändert sich die Tonlage zu diesen 20 Hunden vergiften. Das hat mir echt gut gefallen. Die fünf Freunde sind dann so ein bisschen geknickt, weil eigentlich finden sie Eva ganz nett. Die trägt ihnen dann, wie wir später erfahren werden, auch nichts nach. Aber jetzt gibt es wieder Radionachrichten. Es gibt neue Informationen über den Juwelenraub. Ein Zeuge hätte sich nämlich gemeldet und hätte zwei Motorradfahrer wegfahren sehen. Und da hat Andy die Idee, das sind bestimmt die zwei unfreundlichen Typen, die gestern hier diese Tour angefangen haben. Die Kinder reden ein bisschen hin und her, das wird auch alles passen. Denn die beiden haben ja so ganz dezidiert drauf gedrängt, wir müssen unbedingt Montag noch losfahren. Außerdem sind sie natürlich die Straße auch entlang gekommen, wo man diese teure Uhr gefunden hat. Vielleicht haben sie die von der Beute verloren. Und sie waren ja auch im Zwinger und haben vielleicht die Hunde krank gemacht. Das sind natürlich jetzt alles keine Beweise, aber es würde passen. Und die Kinder überlegen jetzt, jetzt ist doch Katrina in großer Gefahr, wenn die mit den beiden Ganoven unterwegs ist. Wie können wir sie denn verständigen? Doch bevor sie da noch groß drüber diskutieren können, kommt eine Stimme aus dem Funkgerät. Es ist Katrina, ganz leise geflüstert. Es ist ein Hilferuf. Sie ist nämlich in einer Schutzhütte auf dem sogenannten Campbell Trail. Da ist sie mit den beiden Motorradfahrern. Sie hat sich nämlich den Fuß gebrochen. Dann bricht es ab und der Ganove übernimmt. Er hat nämlich gemerkt, dass Katrina um Hilfe rufen will. Jetzt kommt eine Erpressung, die ich nicht verstehe. Er sagt nämlich, Bruce soll nicht die Polizei verständigen. Die Ganoven hätten einen Plan und wenn sie in Sicherheit wären, würde er seine Frau wiederkriegen. Das klingt im Moment alles so wie ein fehlgeschlagener Fluchtplan von zwei Juwelendieben. Auf mich wirkt es jedenfalls nicht so, als ob sie wirklich genau wüssten, was sie tun. Die Kinder erzählen jetzt Bruce alles, was passiert ist. Und er entscheidet, er will seine Frau retten, er will ihr nachfahren. Das Ziel ist ja klar, die Schutzhütte. Jetzt hat er keine Leithunde mehr, die sind ja immer noch krank. Dann nimmt er eine Hündin namens Laila, die wohl in der Ausbildung zur Leithündin ist. Aber bleibt halt nichts anderes übrig. Andere Hunde, die einen Hundeschlitten führen können, sind nicht da. Er macht sich auf den Weg und er nimmt Julian als Unterstützung mit. Die anderen bleiben zurück und sollen sich um die kranken Hunde kümmern.
In der nächsten Szene habe ich jetzt wieder ein Problem mit der Kontinuität. Die Radionachrichten, in denen die Kinder von dem Juwelenraub bzw. von den Motorradfahrern erfahren haben, waren dezidiert die 17 Uhr Nachrichten. Der Erzähler lässt uns wissen, dass Bruce und Julian eine Stunde später aufbrechen. Wir haben also mindestens 18 Uhr. Wir erinnern uns, wir sind in Schottland und es ist um Weihnachten rum. Trotzdem sagt der Erzähler, die Dunkelheit würde bald hereinbrechen. Es ist um Weihnachten herum. Entschuldigung, um diese Jahreszeit wird es auch in Norddeutschland schon um 17 Uhr stockdunkel. Also da stimmt irgendwas mit der Recherche nicht. Zumal es hier in der Story auch noch schlechtes Wetter angesagt ist und ein Schneesturm aufzieht. Da wird es dann bestimmt noch früher dunkel. Nichtsdestotrotz, Bruce und Julian machen sich jetzt also auf den Weg. Sie haben auch zwei Scheinwerfer dabei. Die Batterien sollten für 24 Stunden reichen. Sie sind also gut ausgerüstet. Trotzdem haben sie eine lange und kalte Nacht vor sich. Die restlichen Kinder und Eva bleiben im Schlittenhundezentrum zurück und brainstormen, was können wir denn eigentlich tun? Selbst hinterherfahren geht nicht. Wie gesagt, wir haben keine Leithunde, Schlittengespanne fallen also aus. Ich habe mich hier beiläufig gefragt, was ist denn eigentlich mit Evas Hunden? Eva ist Konkurrenz für Bruce und Katrina bei Rennen. Die muss also selbst ein Rudel Schlittenhunde besitzen. Hätte man nicht damit vielleicht hinterherfahren können? Andererseits ist natürlich auch nicht klar, wo Eva eigentlich zu Hause ist. Vielleicht macht die ihr Praktikum irgendwo weit weg und ihre Schlittenhunde sind, wie gesagt, zu Hause und gerade nicht erreichbar. Allerdings hätte ich mir vorgestellt, dass man Praktikum wahrscheinlich doch eher irgendwo um die Ecke macht, dass Eva im selben Dorf wohnt. Insofern wäre es da vielleicht kein Problem gewesen, mal eben ins Dorf zu gehen, die Schlittenhunde zu holen und dann doch hinter Bruce herzufahren. Die Polizei dürfen sie nicht verständigen, das würde ja Katrina gefährden. Die Räuber haben das ja explizit untersagt, ist also auch keine Option. Mit dem Auto hinterherfahren, guter Witz. Nee, der Campbell Trail ist im Winter bei Schneefall nicht befahrbar mit dem Auto. Da kommt man wirklich nur mit dem Hundeschlitten durch. Den Kindern sind die Hände gebunden. Es bleibt eigentlich nichts anderes, als abzuwarten und auf das Beste zu hoffen.
In der nächsten Szene blenden wir um zu Julian und Bruce auf den Hundeschlitten. Ich finde, es ist eine sehr atmosphärische Szene. Sturmgeheule, es ist dunkel, die Scheinwerfer sind an, die Hunde erahnen den Weg eher, als dass sie ihn sehen. Ich finde, es ist eine sehr gut beschriebene Szene. Ich habe ein genaues Bild vor Augen, was die beiden jetzt hier gerade machen. Das finde ich gut gemacht. In der Szene selbst passiert nicht allzu viel. Sie fahren halt auf dem Hundeschlitten und wir bekommen einige historische Informationen über Hundeschlittenrennen und insbesondere über den sogenannten Serumlauf. Wir befinden uns 1925 an der Grenze von Kanada nach Alaska und in einer Stadt in Alaska ist eine Epidemie ausgebrochen, Diphtherie. Eine bakterielle Krankheit, die dazu führt, dass im Wesentlichen die Organe zersetzt werden. Es ist ein Diphtherietoxin. Die Bakterien selbst, mit denen würde der Organismus, soweit ich es verstanden habe, wohl zurechtkommen. Aber das Toxin ist hochgiftig und tötet innerhalb weniger Tage. Es gibt ein Antitoxin, was aus Pferden hergestellt wird, Immunglobuline. Das liegt jetzt in der Stadt in Alaska zwar vor, ist aber abgelaufen und es ist auch bei weitem nicht genügend. Man muss also neues Serum dorthin bringen. Dazu muss gesagt werden, dass die Stadt über ein halbes Jahr mehr oder weniger im Winter in der Dunkelheit lebt. Das Leben wird runtergefahren. Viele Leute verlassen die Stadt dort. Trotzdem ist ja noch genügend da, die angesteckt werden können. Und das würde immens viele Todesopfer fordern. Deshalb telegrafiert die Verwaltung und bittet um Hilfe. Und man sammelt jetzt an der Küste alle möglichen Antisera zusammen und muss die irgendwie in diese eingeschneite Stadt bringen. Und was bleibt hier übrig? Wie gesagt, wir sind 1925, Flugzeuge funktioniert nicht, die haben einen wassergekühlten Motor, Luftschiffe, sind auch noch nicht so weit, alles andere ist zugefroren, Schiffe kommen auch nicht ran, es bleiben also nur Hundeschlitten übrig. Und deswegen gibt es da eine ganz dramatische Hundeschlittenstaffel, die von mehreren Richtungen kommt und dann das Serum dorthin bringt, um die Epidemie gerade noch so am Ausbrechen hindern zu können.
Die Distanz, über die das Serum transportiert werden muss, beträgt über 1000 Kilometer. Und ein durchschnittliches Hundeschlittengespann kann so etwa 50 Kilometer am Tag zurücklegen. Damit hätten wir also eine Lieferzeit von knapp 3 Wochen. Und die Zeit hat die Stadt Nome einfach nicht. Es wird jetzt also, wie gesagt, eine Staffel eingerichtet. Und diese Staffel schafft es, diese Distanz von über 1000 Kilometern tatsächlich in unter einer Woche zu überbrücken. Den meisten Ruhm heimst dabei der Leithund Balto ein, der das Gespann für die letzte Staffeletappe angeführt hat. Mit diesem Hund gelangte das Serum also tatsächlich letztendlich nach Nome. Und dieser Hund wurde dann im ganzen Land berühmt. Und man hat ihm sogar eine Statue im Central Park errichtet. Das ist insofern wahrscheinlich durchaus angebracht, dass die Hunde einen großen Anteil daran haben, dass diese Staffel so erfolgreich angekommen ist. Man muss sich vorstellen, dass tatsächlich im Januar in Alaska, da wird es nicht mehr richtig hell. Das heißt, die Staffel ist wahrscheinlich wirklich die ganze Zeit im Dunkeln gefahren. Außerdem in heftigen Schneestürmen. Man kann sich also vorstellen, dass der Mascher seinen Leithund irgendwie 12 Hunde vor sich gar nicht gesehen haben kann. Und damit kann er auch nicht wirklich großartig Kommandos geben. Die Hunde müssen sich ihrem Leithund folgend ihre Route mehr oder weniger selbst suchen. Und insofern ist es schon in Ordnung, dass die Leithunde eben auch einen großen Teil des Ruhms abbekommen haben. Wir haben in der Vorbereitung einen Podcast gehört, einen Geschichtspodcast, der sich explizit mit diesem Serumstaffellauf beschäftigt. Wer sich also für weitere Einzelheiten interessiert und insbesondere auch dafür, warum möglicherweise ein anderer Leithund namens Togo doch den größeren Ruhm abbekommen haben sollte, der kann sich diesen Podcast in den Shownotes verlinken, gerne mal anhören. Und wer jetzt gut aufgepasst hat, kann erahnen, dass auch Gabriele Hartmann die Story von diesem Serumlauf einigermaßen gut gekannt haben muss, denn sonst hätte sie wahrscheinlich nicht genau diese Namen für die vergifteten Leithunde von Bruce gewählt, Togo und Balto. Diese beiden Hunde haben nämlich auch in dem echten Staffellauf eine große Rolle gespielt. Während Bruce und Julian jetzt also durch den Schneesturm düsen und sich auf den Ortssinn ihrer Leithündin Lila verlassen müssen, tigert George immer noch unruhig im Schlittenhundezentrum hin und her. Sie kann einfach nicht stillsitzen, sie muss irgendwie hinterher. Irgendwas muss doch möglich sein, und wenn's der Rentierschlitten des Weihnachtsmanns ist. Scherzhaft kommt dann jetzt von Dick auch noch die Aussage, ja, warum denn nicht gleich die berittenen Mounties aus Kanada? Und so kommt die Sprache drauf, dass das Hundeschlittenzentrum nicht nur Hunde beherbergt, sondern sie haben auch noch 2 Shetland-Ponys. Mit denen könnte man doch vielleicht auch hinterher. Allerdings, die Kinder kennen sich nicht aus. Eva kennt sich zwar aus, kann aber nicht reiten. Und außerdem so gut, dass sie in der Dunkelheit und bei Schneesturm jetzt die Hütte auf dem Campbell Trail finden würde, das traut sich Eva doch nicht zu. Des Weiteren ist das ja gar nicht die Sache der Kinder, hier irgendwie einzugreifen. Außerdem müsste Tante Fanny auch jeden Moment auftauchen, um sie abends abzuholen. Eva sagt, wir können einfach nichts machen, wir müssen hier bleiben und abwarten. Damit gibt sich George aber nicht zufrieden. Sie dampft erstmal wütend aus dem Wohnzimmer ab, schlägt die Tür hinter sich zu. Dick rennt ihr hinterher und will sie beruhigen. Und Eva und Anne bleiben einfach im Wohnzimmer sitzen und denken weiterhin nach. Aber eigentlich gibt es halt keinen Ausweg. Sie müssen einfach hier sitzen und weiter warten. Dann hören sie aber plötzlich Hufgetrappel. George hat ihren Dickkopf durchgesetzt. Sie hat die beiden Chattys vor einen Wagen, heißt es hier. Wahrscheinlich ist doch eher ein Schlitten gemeint, gespannt. Und George und Dick sind jetzt auch auf dem Weg, wahrscheinlich auf den Spuren des Hundeschlittens, sofern die noch erkennbar sind. Außerdem kommt Timmy natürlich mit, also kann man sich vielleicht denken, dass Timmy der Spur der Hunde folgt. Somit sind jetzt schon 3 Parteien unterwegs und das Hundeschlittenzentrum wird immer weniger besetzt. Und es wird auch noch weniger, denn Eva sagt sich, ich kann doch George und Dick jetzt nicht einfach hier mit dem Ponyschlitten wegfahren lassen. Die werden sich verirren und irgendwo im Schneesturm erfrieren. Ich muss hinterher. Und plötzlich fällt ihr ein, dass es doch noch eine Möglichkeit gibt. Es gibt im Zentrum nämlich auch noch einen Motorschlitten. Der ist zwar alt und nicht mehr so ganz zuverlässig, hätte längst mal wieder überholt werden müssen. Aber jetzt im Notfall ist das doch eine Möglichkeit. Eva macht sich also auch auf und lässt Anne ganz alleine im Schlittenhundezentrum zurück. Sie soll aufs Funkgerät aufpassen.
Die Geschichte blendet jetzt wieder um zu Julian und Bruce. Sie sind nämlich jetzt an der Schutzhütte angekommen und schleichen sich ganz leise ran. Sie können die Ganoven in der Hütte hören und Bruce schlägt vor, Julian solle sich verstecken und er will versuchen, sie zu überwältigen. Soweit kommt es aber gar nicht, denn die Hunde, die an der Schutzhütte warten, haben gemerkt, dass da jemand gekommen ist. Bellen und einer der Ganoven kommt aus der Hütte raus. Es gibt ein Gerangel mit Bruce. Bruce verliert und jetzt haben die Ganoven quasi 2 Geiseln. Julian hat das alles von außen beobachtet. Die Ganoven sind aber gar nicht so traurig, dass Bruce jetzt da ist. Sie wissen ja, dass er auch Mascha ist. Und Katrina, die sich ja den Fuß gebrochen hat, kann sie nicht weiterführen. Also soll Bruce jetzt einfach die Tour, die sie gebucht haben, weiterfahren. Denn die Ganoven hätten einen Plan. In den Bergen gibt es einen versteckten Ort und an dem wollen sie warten, bis Gras über die Sache mit dem Juwelenraub gewachsen ist. Was sie mit Bruce machen werden, wenn sie an diesem Ort angekommen ist, wird nicht angesprochen. Ob sie davor den Plan haben, den Mascha vom Hundeschlitten zu werfen und dann die letzten 2 Kilometer selber zu fahren ob er dann auch mit ihnen in dem Versteck bleibt und warten muss, bis Gras über die Sache gewachsen ist, das bleibt offen.
Bruce sträubt sich noch ein bisschen, will die Ausrede aufbringen, dass seine Hunde doch jetzt erschöpft sind und sich erstmal ausruhen müssen. Aber damit legt er die Juwelenräuber nicht rein. Katrinas Gespann ist ja schließlich jetzt ausgeruht, also können sie sofort damit aufbrechen. Gesagt, getan. Julian hat das Ganze von außen beobachtet und er beschließt jetzt, er nimmt Bruce Schlittenhundegespann und folgt den Ganoven einfach. Offensichtlich hat er jetzt in seinen zwei Trainingsfahrten doch schon so viel gelernt, dass er sich das zutraut. Er fährt also hinter dem anderen Gespann her, bis das plötzlich anhält an einer Wegkreuzung. Ich dachte ja, sie fahren irgendwie über offenes, zugeschneites Gelände, wo keine Wege mehr erkennbar sind. Aber trotzdem scheinen die Ganoven diese Wegkreuzung wiederzuerkennen und realisieren jetzt, Bruce hat sie reingelegt und sie gar nicht weiter in die Berge geführt, wo sie eigentlich hin wollten, sondern den Weg zurück zur Stadt eingeschlagen. Entsprechend sind sie jetzt total sauer. Aber bevor die Situation eskalieren kann, hört man Hufgetrappel. Hä? Wo kommen denn jetzt hier plötzlich Pferde her? Naja, das sind halt George und Dick, die mit dem Shetty-Gespann den Spuren des Hundeschlittens gefolgt sind und just jetzt hier an dieser Kreuzung auftauchen. Und noch jemand taucht hier plötzlich wie vom Himmel gefallen auf, nämlich ein Park Ranger. Den hat Anne per Funk alarmiert und auch er hat jetzt genau an diesem Zeitpunkt an dieser Kreuzung Stellung bezogen, um zur Stelle zu sein und das Ganoven-Pärchen jetzt verhaften zu können. Also von wegen einsame Tour, die die Motorradfahrer hier eigentlich gebucht hatten. Timmy hilft jetzt noch dabei, das Ganoven-Pärchen zu überwältigen. Der Ranger verhaftet sie. Bruce, der Ranger und das Ganoven-Pärchen machen sich auf den Weg zurück zur Stadt. Während die Kinder allerdings bei Katrina in der Hütte übernachten sollen, um am nächsten Tag abgeholt zu werden.
Das war's jetzt auch schon fast mit dem Abenteuer. Katrina, Julian, Dick und George bleiben ja in der Hütte zurück. Katrina meint, die Kinder wären heldenhaft und mutig gewesen. Julian ist eher der Meinung, es wäre unüberlegt und unvorsichtig gewesen. Aber im Endeffekt werden dann doch die Lorbeeren verteilt. Sie fühlen sich alle gut. Timmy war natürlich besonders wichtig. Allerdings gibt es noch ein riesiges Problem, was jetzt auf George und Dick im Besonderen wartet. Denn sie müssen ja ihre eigenmächtige Handlung am nächsten Tag Tante Fanny erklären. Und so wie die Szene rüberkommt, ist das ein viel schwierigeres Problem, als Ganoven zu jagen. Dann kommt der Abschlusslacher, diesmal ohne Anne. Die fünf Freunde sind also nicht alle zusammen und die Geschichte endet.
Welche Fragen sind offen geblieben? Wo ist eigentlich Eva? Seit sie sich an diesen nicht mehr ganz zuverlässigen Motorschlitten erinnert hat und hinter den Kindern hergefahren ist, taucht sie nie wieder auf. Ist der Motorschlitten liegen geblieben? Hat sie eine Panne? Werden Bruce und der Ranger auf dem Weg zurück ins Dorf ihr begegnen und sie einsammeln? Oder verrottet sie jetzt irgendwo am Wegrand und erfriert einsam vor sich hin?
Die beiden Juwelenräuber wurden ja im Hörspiel eingeführt als recht unfreundliche Touristen, die halt einfach möglichst schnell eine abgelegene Tour fahren wollen. Das war in der Szene jetzt noch nicht weiter auffällig. Was ich mich aber gefragt habe ist, was war denn ihr Plan gewesen? Sie wollten Montagmorgen wohl einen Juwelenraub begehen und dann gleich mit dem Hundeschlitten irgendwie in die Berge verschwinden. Wir wissen ja, es gibt starke Schneefälle hier in Schottland. Es war wohl nicht möglich, mit Straßen und Motorrädern aus der Stadt herauszukommen. Das nehmen wir jetzt mal hin. Die beiden wollten in den Bergen in einem ganz sicheren Versteck warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Das wäre natürlich auch besser gewesen, wenn sie dann weit weg gewesen wären als hier. Ich habe mich dann nur gefragt, wenn sie eine Tour mit einem Mascher buchen, Katrina wird ihrem Mann Bruce gesagt haben, wo sie hinfährt und wann sie wieder zurückkommt. Das heißt, wenn Katrina nach 2-3 Tagen nicht zurückkommt, wird Bruce nachher suchen und den Campbell Trail nachfahren. Das Versteck muss also weit weg vom Campbell Trail sein, weil sonst würde man die Verbrecher ja sofort finden. Was hätten die Ganoven mit Katrina gemacht? Wären sie, so wie ich es eben ja schon kurz angesprochen habe, irgendwann dazu übergegangen, den Hundeschlitten selbst zu führen, irgendwo anders hinzufahren? Hätten sie Katrina irgendwo eingesperrt und liegen gelassen? Und wenn Sie dann an Ihrem finalen Versteck angekommen sind, wahrscheinlich mit dem Hundeschlitten, was hätten Sie dann mit den Hunden gemacht? Wenn Sie die freilassen, die laufen zurück nach Hause, damit wissen die Hunde, wo die Ganoven sind und können ihrer eigenen Spur wieder nachgehen.
Ein weiteres Problem, das in diesen Kindergeschichten öfter mal auftaucht: Wir dürfen die Polizei nicht verständigen, das würde XY gefährden. Und zwei Szenen später, obwohl nichts Neues passiert ist, wir rufen jetzt die Polizei. Beziehungsweise in dem Fall hier den Park Ranger, wo ich allerdings nicht den Unterschied sehe zwischen dem Park Ranger, der das Ganoven-Duo verhaften kann, und der Polizei. Okay, Anne war jetzt ganz alleine im Hundeschlittenzentrum und wusste sich vielleicht nicht mehr anders zu helfen. Aber wie gesagt, die Situation hat sich in keinster Weise geändert zu zwei Szenen vorher, als es noch hieß, auf keinen Fall die Polizei verständigen. Und dieser riesige Zufall, dass sich jetzt drei verschiedene Gruppen in dieser verschneiten Einöde, in der kein Weg mehr zu erkennen ist, außerdem ist es dunkel und ein Schneesturm tobt, dass diese drei Gruppen sich just an einem Punkt treffen, das halte ich doch für einen sehr großen Zufall.
Diesen Zufall kann ich aber gut erklären. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mir bei der einen atmosphärischen Szene sehr genau vorgestellt habe, wie es aussieht. Das mache ich hier in diesem Hörspiel die ganze Zeit. Und diese Wegkreuzung, die sieht bei mir so aus, dass es verschiedene Bäume gibt, dass es da Felsformationen gibt, dass es etwas ist, was man von Weitem schon sieht. Wenn jetzt der Campbell Trail da vorbeiführt oder dass ein Weg ist, der zum Campbell Trail führt, und in den Bergen wird es wahrscheinlich keine drei Dutzend Wege geben, die alle zum selben Ort gehen, dann ist es wahrscheinlich, dass wenn jemand zur Schutzhütte hochfährt, wahrscheinlich an diesem Punkt vorbeikommt. Da Bruce ja auf die Idee gekommen ist, die Ganoven im Kreis zu führen und wieder runter zum Hundeschlittenzentrum, wird er den Campbell Trail in umgekehrter Richtung fahren. Wenn also George den Campbell Trail nach oben reitet und Bruce nach unten, dann ist es jetzt nicht so ungewöhnlich, dass die sich irgendwann treffen. Das war jetzt halt just hier an der Kreuzung. Der Park Ranger wurde ja zeitlich nicht allzu viel später verständigt, vermute ich mal, wie der Zeitpunkt, als George und Dick losgefahren sind, weil Eva ja dann mit dem Motorschlitten nachgefahren ist. Das heißt, der kreucht und fleucht jetzt dort in der Gegend auch rum. Und wenn der aus der Ferne dann hört, wie sich jetzt plötzlich Leute unterhalten, Hufgetrappel, und das bleibt dann auch alles an einem Ort, dann wird er, auch wenn er selbst da noch nicht ist, nachschauen. Und dann ist das so eine Art Magnet und zieht auch den Ranger an. Also das fand ich jetzt nicht ungewöhnlich, sondern eigentlich sogar logisch zwingend. Was in der Folge auch interessant ist, es gibt eine ähnliche Folge von den drei Fragezeichen. Nummer 142, Tödliches Eis. Auch dort geht es um Hundeschlitten, diesmal aber wirklich um Hundeschlittenrennen. Die drei Fragezeichen erhalten einen, so wie ich es verstanden habe, bezahlten Auftrag. Sie sollen nämlich als Filmassistenten bei einem Hundeschlittenrennen mitmachen. Sie kennen die Journalistin, sie hat sie angerufen, aber das war nur ein vorgetäuschter Grund, denn eigentlich geht es darum, dass, bevor das Hundeschlittenrennen losgeht, dort merkwürdige Ereignisse stattfinden. Menschen werden vergiftet, Hunde werden vergiftet. Hunde sind angeblich gedopt, es fallen immer mehr Teilnehmer des Hundeschlittenrennens aus, bevor es überhaupt richtig losgeht. Die drei Fragezeichen sollen da ermitteln, also sie kriegen Geld dafür, dass sie Journalistenassistenten sind, aber die Ermittlungen selbst werden sie wohl kostenlos durchführen. Und genau wie bei den fünf Freunden auch, die ja auch nichts mit dem Juwelendiebstahl zu tun haben, sondern bei denen die Juwelendiebe zu den fünf Freunden mittelbar kommen, indem sie eben auch etwas mit Hundeschlitten zu tun haben, genau dasselbe passiert auch beim tödlichen Eis. Es wurde in ein Museum eingebrochen, denn einer der Teilnehmer am Hundeschlittenrennen ist nämlich der Oberbösewicht und er will nämlich das Diebesgut so auch aus der Stadt herausschaffen, aber nicht nur einfach, um es herauszukriegen. Er ist so einer von diesen irren Verbrechern, die gerne andere Leute an der Nase herumführen wollen und er will auch noch den Nervenkitzel eines Hundeschlittenrennens. Schlussendlich wird er natürlich überführt. Aber ich fand das ganz erstaunlich, dass man hier zwei Fälle hat, die doch sehr ähnlich aufgebaut sind. Zeitlich ist es so, das tödliche Eis ist zumindest das Hörspiel aus dem Jahr 2010, das Buch dann ein Jahr früher. Das heißt, das ist ungefähr derselbe Zeitrahmen, in dem auch das Fünf-Freunde-Hörspiel produziert wurde. Stellt sich jetzt die Frage, wer hat wen als Inspiration genommen? Gibt es vielleicht eine gemeinsame Inspiration, weil vielleicht da eine Fernsehreportage war? Oder haben sich die Autorinnen vielleicht sogar miteinander abgesprochen?
Mein Fazit. Das Abenteuer im Hundeschlitten ist jetzt eine Folge, die ich im Prinzip nie einfach mal so höre. Dafür interessiert mich dieses Thema einfach viel zu wenig. Nach diesem Podcast denke ich jetzt, ich finde es einigermaßen abenteuerlich, dass Julian nach diesen zwei Trainingsrunden im Hundeschlitten sich zutraut, in der Nacht bei Schneesturm mit einem noch nicht mal wirklich erfahrenen Leithund hier jetzt die Verfolgung aufzunehmen. Und es dann auch noch schafft, in einer sicheren Entfernung außer Hörweite anscheinend das Gespann anzuhalten, um dann sich anzuschleichen und auszukundschaften, warum Bruce an dieser Wegbiegung jetzt eigentlich angehalten hat. Erstmal halte ich es für schwierig, so ein Schlittengespann überhaupt anzuhalten, weil die Hunde einfach darauf programmiert sind, immer volle Pulle, Vollgas zu laufen. Das heißt, man muss da wahnsinnig bremsen, um die anzuhalten. Und dass die sich dann auch noch ruhig verhalten und das Gespann einfach so rumsteht, während Julian sich wegschleicht, keine Ahnung, ob die Hunde da nicht einfach hinterherlaufen würden. Aber gut, das sind so Sachen, das ist in Kindergeschichten oftmals so, dass die irgendwas Neues lernen und das dann entsprechend gut schon beherrschen, um den Fall eben so laufen zu lassen, wie der Autor sich das überlegt hat. Im Grunde ist es hier gar kein Kriminalfall, es ist eine Abenteuergeschichte und die fünf Freunde stolpern mal wieder unverschuldet in einen Fall, in dem sie noch nicht mal im Ansatz ermitteln, sondern sämtliche Informationen fallen ihnen eigentlich vor die Füße. Was ich ungewöhnlich fand, ist, dass sie am Ende tatsächlich nicht alle zusammen sind, sondern Anne ganz alleine noch im Schlittenzentrum rumsitzt und gar nicht am Abschlusslacher teilnehmen kann. Außerdem wird sie wahrscheinlich die unangenehme Aufgabe übernehmen müssen, Tante Fanny, die wahrscheinlich ja dann doch irgendwann mal vorbeikommt, um die Kinder abends abzuholen, darüber zu informieren, was hier passiert ist und dass eigentlich niemand mehr da ist und sich sämtliche Kinder irgendwo im Schneesturm rumtreiben. Ich finde den Fall jetzt nicht zu Ende durchdacht. Ich finde es schon mal unsauber, dass Gabriele Hartmann hier anscheinend eine Figur aus dem Blick verliert, dass Eva mit dem Motorschlitten aufbricht und danach nie mehr gesehen wird, nicht mal mehr erwähnt wird, finde ich merkwürdig und es wirkt für mich so, als ob die Autorin diese Figur einfach vergessen hätte. Außerdem gibt es im Hörspiel mindestens drei Stellen, über die ich gestolpert bin. Das war einmal diese bevorstehende Dämmerung um 18 Uhr. Das kann einfach zeitlich nicht hinkommen. Das ist dann der möglicherweise nur Versprecher, der dann aber der gesamten Produktion durchgerutscht ist, dass George angeblich mit einem Pferdewagen wegfährt und nachher mit einem Pferdeschlitten ankommt. Und außerdem behauptet Anne irgendwo auch noch, die Juwelenräuber hätten jetzt 2 Tage Vorsprung, was auch nicht hinhaut, weil das Motorrad-Duo am Montagnachmittag losgefahren ist und am nächsten Tag kommen die 5 Freunde ins Schlittenhundezentrum, also am Dienstag, und da sind die Leithunde vergiftet und alles andere passiert dann an diesem Dienstag. Das heißt, die Ganoven haben höchstens 1 Tag Vorsprung, keine 2. Das sind alles so kleine Fehler, die mir jetzt aber auch nicht wirklich sauer aufstoßen. Wie gesagt, diese Folge höre ich im Grunde nie. Es ist eine Folge, die ist da. Sie macht mir weder besonders viel Spaß, noch muss ich mich jetzt komplett drüber ärgern. Eigentlich ist sie mir egal. Von mir kriegt sie einen neutralen Daumen.
Mein Fazit. Ich bin ja eigentlich ein Sommermensch und mag eigentlich Schneefolgen eher weniger. Allerdings gibt es in vielen Serien immer so 1-2 Folgen, die ich echt gut finde. Zum Beispiel gibt es in der Heftromanreihe Jerry Cotton einen spannenden Fall, wo er und Phil Decker durch einen Schneesturm müssen, in einer Hütte eingeschneit sind, Verbrecher kommen, es gibt einen Schusswechsel, das ist total spannend. Bei Geheimagent Leonard gibt es einen ganz tollen Fall, wo er auch mit einem Motorschlitten und, so wie ich es mir vorstelle, mit Tennisschlägern an den Füßen über Schnee stapft und Ganoven entkommen muss, über einen zugefrorenen See schlittert und solche Dinge. Ich finde manche Schneefolgen super spannend. Und so finde ich auch hier den Hundeschlitten. Ich mag die Folge. Es ist kein Kriminalfall, es ist für mich auch eine Abenteuerfolge und es ist für mich eine Folge, die komplett in der Dunkelheit stattfindet. Das, was ich als atmosphärische Szene beschrieben habe, mit den Scheinwerfern und die Hunde, die einen Weg finden müssen, genauso stelle ich mir den gesamten Fall vor. Ich finde, das ist ein Setting, wo man das ein oder andere Mal wirklich eine spannende Geschichte erzählen kann. Und ich finde, das kommt hier auch rüber. Es ist eine Folge, die ich mir echt gerne anhöre, die dann so nebenher meist läuft, mit dem Gimmick, dass wir jetzt hier halt auch noch eine TKKG-Sprecherin haben. Ich mag sie, von mir kriegt sie einen Daumen hoch. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch, uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.